dadurch, dass die Haut sich kühler anfühlt, auch durch Luftzug dann logischerweise und alles, was dazugehört, kommt es zu einer Leistungssteigerung bei relativ kurzen Belastungen. Also so 20 Minuten, spätestens 30 Minuten ist der Effekt dann, weil die Physiologie dann überhand nimmt, weg. Aber durch diese Mentholcremes oder Menthol, es gibt auch so Sprays, die so Menthol-Ding in sich haben, habe ich eine Leistungssteigerung, gibt es Studien von so 6% Leistungssteigerung.
Laufen in der Sommerhitze ist jedes Jahr wieder eine Herausforderung. Besonders, wenn man nicht weiß, wie es geht oder sich die falschen Tipps zu Herzen nimmt. Denn Tipps und vermeintliche Hacks fürs Hitzetraining gibt's wie Sand am Meer. Aber nicht alle sind wissenschaftlich gesehen auch sinnvoll. Welche Strategien funktionieren und welche Quatsch sind, darüber sprechen wir in dieser Folge mit einem Experten. Und zwar haben wir wieder Sportwissenschaftler und Laufcoach Professor Dr. Christoph Zinner zu Gast. Du erfährst unter anderem, ob Training bei Mittagshitze der schnellste Weg zur Hitzeadaption ist, ob du mit kaltem Wasser wirklich deine Körperkerntemperatur senken kannst, was Menthol im Training bringt und wie sich die Hitze auf die Regenerationszeit auswirkt. Neben der wissenschaftlichen Einordnung hat Christoph wieder jede Menge praxisnahe Tipps mit dabei und sicher einige Aha-Momente für dein Sommertraining. Hier spricht Elliot von Achilles Running und jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Hi Christoph, willkommen zurück. Wie geht's?
Hallo Elliot, alles super. Danke dir und vielen Dank für die Einladung wieder hier zu euch.
Ja, freut mich, dass es nochmal geklappt hat. Wieder mit einem schönen Thema, wieder sehr Mythen-related sprechen wir heute. Das ist so unser Ding, glaube ich.
Anscheinend, ja. Aber es macht Spaß, sehr gut.
Ja. Und bei uns in Berlin ist ja heute sehr grau, es ist auch eher kühl, steht, finde ich, so ein bisschen stellvertretend für den Sommer 2025. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Eigentlich ist das ja ein gutes Laufwetter, aber wie schaut es da aus?
Wollte gerade sagen, klingt gut. Also bei uns ist jetzt gerade sehr sonnig, aber auch so um die 20 Grad. Eben hat es geregnet, also Kraut und Rüben gerade.
Ja, ja.
Es war sehr heiß. Und soll ja wieder werden, nicht so.
Genau, richtig. Die erste Hitzewelle ist so ein bisschen vorbei. Die nächste kommt wahrscheinlich gleich wieder. Deswegen gut, dass wir jetzt drüber sprechen.
Absolut.
Hast du heute schon trainiert oder die Woche schon trainiert?
Was haben wir denn heute? Vorgestern. Vorgestern war ich fleißig. Gestern viel zu tun und mal gucken, was heute noch so passiert.
Ja. Kommst du so im Sommer ganz gut klar mit dem Training oder bist du eher so der Wintertyp?
Ich bin Schlechtwettertyp, ehrlicherweise sogar. Also bei Regen und Kühl läuft es bei mir super. Ich habe aber auch gute Rennen in Hitze hinbekommen, brauche aber klassisch einige Einheiten in Hitze. Sprechen wir auch gleich nochmal drüber.
Ja.
Aber bei mir funktioniert das gut, wenn ich mich dran gewöhne.
Okay, ja. Ja, ich muss sagen, ich bin auch, wenn ich mich dran gewöhne, okay im Sommer. Also ich bin nicht einer von denen, der den Sommer so wirklich verabscheut im Lauftraining. Aber ich glaube, ich werde mir heute trotzdem noch mal ein paar Tipps mitnehmen können. Wir nehmen ja heute noch mal eine neue Mythenfolge auf. Mhm. Dieses Mal zum Thema Hitzetrainingsstrategien. Wir gucken uns da so ein paar Hacks an, die man immer mal so liest, die so kursieren im Internet und prüfen mal, ob das wirklich Hacks sind, die man so eins zu eins übernehmen kann.
Ja, ja.
Weil ich habe zumindest auf jeden Fall schon einige gelesen, bei denen ich mich dann so gefragt habe, bringt das denn aus wissenschaftlicher Sicht wirklich was? Ne? Da wird dann oft so ein bisschen binsenweisheitmäßig was weitergegeben, was aber nicht unbedingt wahrscheinlich wissenschaftlich erwiesen ist. Ne?
Wie immer, es gibt so viel Legenden und Mythen, wie wir es genannt haben, in der Welt und auch viele, die es einfach wissen, wie es geht. Aber mal gucken, ob ich euch helfen kann.
Ich denke mal, sehr gespannt. Cool, dann würde ich sagen, starten wir rein. Und ich dachte mir, vielleicht müssen wir zuallererst mal unseren Körper kennen. Deshalb vielleicht erstmal als Einstieg die Frage, warum ist Laufen bei Hitze denn eigentlich so belastend für den Körper? Was passiert da irgendwie anders als bei moderaten Temperaturen?
Erstmal passiert gar nicht viel anders, ehrlicherweise, aber ich glaube, wir machen mal 2-3 Sätze komplette Basics, um mal herzuleiten, warum es denn vielleicht für den Körper belastender wird, wenn es heiß in der Umgebung ist. Wenn wir ATP, also Adenosintriphosphat, spalten, um Energie zu bekommen als das Molekül, was wir haben als Energieträger, ist ein ganz normaler Vorgang, ganz egal, was wir machen, ATP wird gespalten, dabei wird Energie frei. Muss. Ganz egal, ob wir laufen, Krafttraining machen oder ob wir scharf nachdenken. Immer wenn wir Energie brauchen, wird ATP gespalten. Aber da wird nicht nur Energie frei, sondern auch Wärme. Und man muss sogar sagen, 25% ist Energie und 75% ist Wärme, wenn ATP gespalten wird. So, und das muss der Körper an Wärme loswerden. über die Haut klassischerweise. Wärme wird dann von der arbeitenden Muskulatur über die Blutbahn hin zur Haut transportiert und dann über die Hautoberfläche abgegeben an die Umgebung. Das funktioniert normalerweise gut. Das funktioniert natürlich umso besser, wenn es draußen kühler ist, sprich wenn Wärme von der Haut dann nach außen gut weggegeben werden kann. Wenn es wärmer draußen wird, funktioniert das eben nicht mehr so gut. Und worst case kriegen wir dann mehr Wärme im Körper, als wir abgeben können. Und es kommt, der Hitzestau ist vielleicht physiologisch nicht ganz korrekt, aber es staut sich dann eben die Wärme im Körper. Und dann wird der Körper wärmer. Von unseren klassischen 36,5 Grad Körperkerntemperatur wird es wärmer. Bis zu einem gewissen Punkt, kommen wir gleich vielleicht nochmal auf andere Zahlen drauf. Aber dann passiert, dann versucht der Körper irgendwie dem noch weiter entgegenzuwirken. Und irgendwann funktioniert es nicht mehr. Und ich muss, ja, gucken, dass ich weniger Wärme produziere, sprich weniger Leistung dann auch bringen kann. Das ist vielleicht mal so die Kurzform der Basics dahinter. Mhm. Was im Körper passiert, ist vielschichtig. Also erstmal versucht er natürlich klassisch mit Schwitzen Wärme besser abzugeben, als ich das normalerweise tue über die Haut. Durch diesen Wasserverlust passiert ganz, ganz viel erstmal Negatives. Neben dem, dass wir versuchen, Wärme loszuwerden, ist natürlich aber auch der Wasserverlust schlecht. Erstmal Wasserverlust ist schlecht. Plus wir verlieren auch Salze mit dem Schwitzen. In erster Linie Natrium, was auch wieder zu Leistungseinbußen führen kann, hinten raus. Es ist sehr, sehr komplex. Ich hoffe, das sind so die ersten Hinweise, die helfen, um mal zu verstehen, was passiert denn in akuter Belastung, vor allem in warmen Umgebungstemperaturen. Und jetzt haben wir noch nicht darüber gesprochen, was dann wirklich die negativen Effekte sind, aber einfach mal, um einen Einstieg in das ganze Thema zu geben, was passiert.
Ja, finde ich gut. Also ist ja auch immer spannend zu sehen, was erstmal im Körper selber eigentlich vor sich geht. Man sieht es ja nicht, was innen vor sich geht. Man sieht den Schweiß. Ich glaube, das kriegen wir alle mit, dass wir rot genau. anlaufen und schützen. Aber warum, ist halt dann die große Frage.
Ja.
Okay. Und was mich gerade noch gefragt habe, es ist ja mal so unterschiedlich, wie Leute auf Hitze reagieren. Die Mechanismen sind aber genau die gleichen, die im Körper stattfinden. Wie man dann damit umgeht, ist dann wahrscheinlich der einzige Unterschied.
Ja, jein. Also prinzipiell auch hier nochmal vielleicht ein bisschen einen halben Schritt zurück. Wir haben ungefähr eine Hauttemperatur im Mittel über den gesamten Körper. Das ist so ein bisschen schwankend, aber im Mittel haben wir so 32 Grad Hauttemperatur. So, das heißt, allerspätestens bei 32 Grad Außentemperatur habe ich kein Gefälle mehr und gebe keine Wärme mehr ab. Das fängt vorher schon an, schwieriger zu werden. Aber spätestens bei 32 Grad habe ich eben keine Möglichkeit mehr, allein durch Dasein Wärme zu verlieren. Die Möglichkeit, die Wärme dennoch irgendwie abzugeben, ist besser, wenn ich an die Wärme gewöhnt bin. So, das heißt, es ist schon ein Unterschied zwischen den Personen, wie gut sie thermoregulatorisch arbeiten können. Weil wenn ich an die Wärme gewöhnt bin, dann bin ich in der Lage, durch verschiedene Mechanismen ein bekannter mag oder einer, der greifbar ist, man schwitzt halt mehr, wenn man an Hitze gewöhnt ist, weil der Körper damit versucht, mehr Wärme abzugeben. Also sprich, ja, erstmal ist es bei uns allen gleich, aber nein, dadurch, dass wir unterschiedlich angepasst sind, dann doch wieder unterschiedlich, wie der Leistungsverlust ist, respektive auch, wie wir bis wohin wir gut arbeiten können, bis zu welcher Außentemperatur.
Okay,
ja. Also wie immer im Sport eigentlich, ich kann es dir nicht beantworten auf allgemeiner Ebene.
Ja, klar, man darf nicht pauschalisieren. Ja. Okay, aber Thermoregulation kann prinzipiell jeder Mensch erlernen.
Ja, okay. Ja. Also klassisches thermoregulatorisches Training, Akklimatisierung an klassischerweise Wärme. Das funktioniert, wenn ich mich auf warme Temperaturen einlasse, wenn ich da besser werden möchte oder besser werden muss, wenn ich vielleicht in Urlaub fahre oder jetzt die Tage wieder heißer werden, dann brauche ich so 3 Einheiten in warmen Umgebungstemperaturen. Dann merke ich eigentlich schon einen positiven Effekt. Mhm. In erster Linie Leistung wird einfacher zu halten. Nehmen wir mal so einen klassischen Dauerlauf beispielsweise. Dann müsste so nach 3 Einheiten besser werden. Wenn nicht, dann muss ich nochmal ein bisschen tiefer reingucken, aber spätestens nach 4 sollte ich schon was merken.
Okay, das kann ich nicht so
relativ
viel.
Schnell. Nee, ja. Das ist super. Das ist echt interessant. Man sagt, wenn man das über 2 Wochen täglich hinbekommt, in Wärme zu trainieren, neben Trainingsplanung, Regenerationstagen und so weiter, also 14 Tage in Wärme, Aufenthalt mit Belastung in der Wärme, bin ich eigentlich fast komplett akklimatisiert. Mhm. Klingt jetzt sehr lang, aber wie gesagt, zwischen 3 Tagen geht es schon los. Ja. Und bis zu 10, 14, dann ist es perfektioniert sozusagen.
Ja, ja. Nee, finde ich, ist gar nicht so lang. Also für mich klingt das eigentlich ganz gut. Besonders, ich meine, gut, man muss natürlich auch dann an einem Ort sein, wo es wahrscheinlich die gleichen Temperaturen dann auch die ganze Zeit hat. Das hatten wir jetzt zum Beispiel in Berlin die letzten Wochen nicht so richtig. Ja. Da waren 2 Wochen am Stück in Hitze gar nicht mal so leicht aufzutreiben.
Ja, ja, stimmt, stimmt.
Ja. Okay.
Aber wenn wir kurz dann darüber sprechen wollen, Techniken ist auch ganz klassisch, jetzt hat es nicht jeder zu Hause, aber auf dem Laufband oder bei den Triathleten auf dem Rad, auf der Rolle, auf dem Ergo, in langen Klamotten fahren. Also es geht schlussendlich darum, den Körper zu hindern, Temperatur abzugeben.
Ah.
Klingt ein bisschen gemein, aber ich möchte meine Körperkerntemperatur hochfahren, weil darauf oder auf dieses Hochfahren der Körperkerntemperatur reagiert dann der Körper mit Anpassungen.
Ja.
Wenn ich jetzt, nehmen wir mal, ist an den Haaren herbeigezogen, aber wenn ich bei 33 Grad draußen laufen gehe und das in einem Kühlanzug mache, wird mein Körper sich nicht an Hitze anpassen, weil die Körperkerntemperatur nicht hochgeht.
Ja.
Ne? Also ich muss irgendwie die Körperkerntemperatur hochkriegen.
Okay, also man könnte es tatsächlich simulieren durch warme Klamotten.
Wird auch viel gemacht.
Ja.
Also weil ich es hier standardisiert hinbekomme und das ist vielleicht ein erster Tipp, das ist total einfach zu machen. Das kann ich im Fitnessstudio machen, wenn ich es zwar blöd angeguckt am Laufband, aber es ist mir dann erstmal wurscht. Dadurch, dass die Leistung eingeschränkt ist, ist auch mindestens diese ersten 3, 4 Einheiten, diese ersten 3, 4 Tage sind so Dauerlaufeinheiten, also niedrigintensiv, Zone 2, so von der Intensität. Über die Herzfrequenz reden wir gleich nochmal, aber über so ein lockeres Tempo, 3/4 Stündchen, Stündchen reicht da schon aus. Und ich sollte eigentlich dann in dieser Zeit, in dieser Stunde, relativ regelmäßig meine Körperkerntemperatur kontrollieren. Ne, mit so einem Babythermometer im Ohr, alle 5 Minuten, 10 Minuten messen und gucken, ob meine Körperkerntemperatur ansteigt. Was sie sollte, wenn ich mich anpassen möchte. Ja. Und ich sollte so, und jetzt die Zahlen hatte ich eben ja versprochen, ungefähr so bei 38,5 Grad mich einpendeln. Dann reagiert der Körper sehr, sehr gut mit dem Anpassungseffekten.
Okay, also wenn es dann höher ist, ist nicht mehr so gut und zu niedrig bringt dann nicht den gewünschten Reiz.
Genau, zu niedrig bringt keinen Reiz und zu hoch ist halt erstens unangenehm und die Leistung geht extrem runter. Das macht dann keinen Sinn, das braucht es nicht, ganz einfach.
Okay, also bei so 38 Grad kann der Körper dann auch noch gut funktionieren.
Genau, das ist so das, was man im Leistungssport versucht zu treffen, weil ich da eigentlich meine Dauerleistung aufrechterhalten kann.
Mhm.
Neben allem, dass es sich halt heißer anfühlt, logischerweise. Ja. Vielleicht auch, um die Skala nach oben dann mal zuzumachen. Bei 40 Grad Körperkerntemperatur dann macht der Körper langsam wirklich schottendicht und spätestens bei 41 ist eigentlich fast schon Kollaps.
Ja.
Also wie gesagt, 38,5 Punkt. Ja, viel höher würde ich gar nicht versuchen.
Ja. Ja, das kennt man ja auch so ein bisschen vom Fieber, dass das irgendwann halt gefährlich wird.
Genau.
Ne? Und daran kann man sich dann ja auch ein bisschen orientieren.
Genau, ja. Und dann macht man das, wie gesagt, mit Körperkerntemperaturkontrolle, bisschen notieren, Herzfrequenz kontrollieren, einfach, dass man es weiß und ganz klassisch subjektives Empfinden über Borg-Skala 1 bis 10, wie ich mich fühle, einfach um ein Gefühl zu kriegen und auch quasi mit unseren Athleten denen zu zeigen, guck mal, es wird ja besser nach der 2., 3., 4. Einheit.
Gut, hier habt ihr den Beweis, letztes Mal war es noch richtig schlimm. So.
Genau.
Okay.
Ja. Lass du vielleicht das zum Doing in aller Kürze. Zum
Anfang voll gut. Haben wir schon die ersten Tipps direkt bekommen, finde ich sehr gut. Vielleicht mal umgekehrt, was sind denn noch so Fehler, die du vielleicht bei LäuferInnen so beobachtet hast in all deiner Erfahrung, ne? So gerade jetzt beim Training im Sommer? Was siehst denn du da so häufiger?
Zu wenig oder gar nicht trinken vorher. Gibt es ja auch klassische Mythen. Nüchtern trainieren, nicht nur ernährungstechnisch, sondern auch trinktechnisch, worst case. Das will ich nicht. Da kann ich auch gleich das Problem des Mechanismus nochmal dahinter erläutern. Ich sag mal 2, 3 Fehler, die ich erstmal so im Kopf habe. Also zu wenig bis gar nicht trinken, wenig bis gar nicht kühlen beim Laufen und dann noch in der absoluten Mittagshitze. Das ist viel zu belastend. Das brauche ich nicht bis hin zum Sonnenstich bzw. Sonnenbrand, wenn es schlecht läuft. Und die Regeneration ist einfach deutlich länger. Ne? Also ich muss echt gucken, wenn ich bei 35 Grad 60 Minuten Dauerlauf mache, dann ist vielleicht dann doch 48 Stunden Regeneration angesagt.
Okay, auch super wichtig.
Ja.
Ich glaube, das haben auch ganz, ganz viele Leute nicht auf dem Schirm, dass Bestimmt. Man vielleicht hinten raus länger regenerieren muss. Sehr spannend. Hast du schon einige Punkte angesprochen, über die wir gleich nochmal im Detail sprechen wollen. Finde ich gut. Ich dachte, vielleicht fangen wir mit der Körperkühlung mal an. Hast ja eben schon gesagt, ungekühlt sollte man jetzt auch nicht rumlaufen. Aber es gibt ja immer so die Empfehlung, dass man sich einfach kaltes Wasser über den Kopf oder in den Nacken gießen kann, um sich vor Überhitzung zu schützen oder sogar einer Überhitzung in dem Moment dann zu verhindern, sozusagen. Hilft das denn eigentlich wirklich? Weil das liest man wirklich überall, diesen Tipp.
Klar, also kühlen, aktives Kühlen ist erstmal der Versuch, Körperkerntemperatur runterzukühlen, gleich zu halten, wie auch immer. Wenn du jetzt aktiv bzw. direkt ansprichst, Kopf bzw. Nacken ist so der Klassiker, es fühlt sich gut an.
Ja.
Und eigentlich geht es dann auch besser bis hin zu diesen, aus dem Triathlon-Bereich kenne ich es in verstärkt, diese Kühlstirnbänder bzw. diese Kühlkappen. Ich weiß jetzt den Namen nicht, ist auch egal, kosten Schweinegeld, sind dann so Lamellen, wo dann die Hitze besser abtransportiert werden soll. Gibt es auch eine schöne Studie, ganz aktuelle Studie, die zeigt, dass es sich gut anfühlt, dass aber die Körperkerntemperatur nicht runtergeht. Also man muss gerade jetzt hier so ein bisschen unterscheiden, schaffe ich es, durch das Kühlen einzelner Körperregionen wirklich Körperkern runterzukühlen, um leistungsfähig zu bleiben? Oder ist es vielleicht mehr was Subjektives?
Ja.
Subjektive Kühlung. Wenn man mal in so im Kopf-Nacken-Bereich bleibt, das ist der Bereich, wo die meiste Hitze abgegeben wird, physiologisch. Deshalb macht es natürlich durchaus Sinn, da zu kühlen, dass der Gradient Haut-Umgebung, also Wasser, so ist, dass mehr Temperatur abgegeben werden kann. Super. Jetzt muss man aber auch ganz klar sagen, das ist ein relativ kleiner Bereich im Gesamtkörper, wo Hitze abgegeben werden kann. Dementsprechend ist der Effekt, ja, der ist physiologisch da, aber nicht so stark, dass die Körperkerntemperatur wirklich fällt. Aber es fühlt sich natürlich super an. Also das ist super. Wir kommen auch gleich zu den Effekten von subjektivem Kühlen nochmal zu sprechen. Also ich würde das immer tun. Vor allem fühlt sich's gut an, weil in den Bereichen viele thermoregulatorische Nerven laufen, die dann eben durch das meistens sehr kühle Wasser oder Handtücher oder was weiß ich was suggerieren, ja, es wird ein bisschen kühler, fühlt sich gut an, alles gut. Mhm. Also es hilft erstmal grundsätzlich.
Okay.
Ob es langfristig hilft, machen wir auch wieder mal ein Beispiel auf, ich laufe eine Stunde, nach 30 Minuten fange ich an, mir Wasser über den Kopf zu kippen, fühlt sich das gut an, aber vielleicht habe ich trotzdem nach 45 Minuten so eine hohe Temperatur im Körper, dass es dann doch schlechter wird. Da wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich dann immer durch eine Dusche laufe und Ganzkörperkühlung habe, weil eben mehr Körperoberfläche gekühlt wird.
Okay.
So, das muss man sich überlegen.
Ja. Also weil der Kopf quasi so klein ist und der Nacken, also reicht es nicht, damit die Körperkerntemperatur zu erreichen.
Nicht auf Dauer, genau.
Okay.
Ja.
Genau. Und wenn wir jetzt die Körperkerntemperatur wirklich beeinflussen wollen, dann würden sich die Schultern oder der ganze Oberkörper dann am ehesten anbieten?
Ja, im Prinzip so viel, wie ich es hinkriege. Ne? Mit so einem 0,2-Becher an der Verpflegungsstation ist meistens der Kopf schon, mehr habe ich nicht.
Richtig.
Aber deshalb ist es ja guckt euch das mal an, wenn ihr die internationalen Wettkämpfe seht, die kriegen mittlerweile ja Flaschen in den heißen Regionen vor allem. Und die gucken dann schon, dass sie relativ viel erwischen vom ganzen Körper, um eben einfach temperaturlos werden zu können.
Mhm.
Also die ist Physik, ist jetzt nicht Physiologie, aber diese klassischen Wärmeabgabemechanismen, Konvektion, Radiation, Evaporation und Konduktion. Ne? Also Konduktion, ich gebe Temperatur an einen festen Gegenstand ab. Also wenn mir total heiß ist und ich eine Metallstange umarme, gebe ich Hitze an diese Metallstange ab. Super, ist im Wettkampf relativ selten der Fall.
Ja.
Also das ist für den Sport nicht relevant. Dann haben wir Radiation, also Wärmestrahlung, die der Körper abgibt, also Wärme als Strahlung, Infrarotstrahlung ist das, glaube ich. Ich bin kein Physiker, man möge mir verzeihen. Das ist das, was man misst mit diesen Wärmebildkameras.
Ah.
Ne, wenn man diese Figürchen immer sieht, wo heiße und wo kältere Spots am Körper sind, das ist Radiation, die gemessen wird. Dann haben wir Evaporation. Das ist das, wenn ich schwitze. Also wenn ich Wärme über einen flüssigen Bereich bzw. einen gasförmigen Bereich abgebe. Und wenn ich schwitze, verdunstet ja der Schweiß und damit wird Hitze abgegeben. Sprich, wenn ich den Schweiß wegwische, ist schlecht, auf gut Deutsch. Aber es ist ja der Klassiker, ne? Schweiß weg, aber es ist schlecht, ganz ehrlich. Aber das ist auch der Effekt, wenn ich Wasser drüber kippe, so ein bisschen, dann habe ich, dann fällt es leichter, dass die Temperatur aufgenommen wird und verdunstet sozusagen. Mhm. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück auf deine Frage, wenn ich dann Feuchtigkeit über mich gieße, kühle Flüssigkeit, ist das natürlich sehr, sehr effektiv. Und dann möchte ich möglichst viel Fläche am Körper erwischen.
Ja.
Auch hier nochmal eine letzte Zahl. Wasser hat eine 26-mal höhere Wärmeabgabe als Luft, also als die Haut selber. Dementsprechend ist das natürlich super. Aber ich brauche viel Fläche.
Ja, total. Und macht es mehr Sinn, den Oberkörper auch zu kühlen, als zum Beispiel den Unterkörper? Weil die Beine sind ja, da ist ja viel Fläche eigentlich. Ne?
Ja, ja.
Aber meistens sieht man ja trotzdem, dass die Leute sich das dann irgendwie über die Brust oder so kippen. Mhm. Weil die näher, also ist das näher an der Sonne? Ist das der Grund? Oder?
nee, ich glaub nicht. Ich glaube, man kriegt einfach mehr Fläche hin, ne?
Okay.
Weil die Brust halt mehr Fläche hat als der Oberschenkel.
Ja.
Vielleicht, aber das ist jetzt meine Vermutung, ja. Weniger Feuchtigkeit, die in den Schuhen ankommt. Bei langem Laufdistanz, weiß ich nicht. Das ist so mein Gefühl. Aber ich glaube, das ist so der Effekt. Körperkern, also es ist ja meistens wirklich das, was sich heiß anfühlt. Ich habe eine hohe Fläche, die ich kühle.
Ja.
Man sieht es ja auch bei den Radfahrern oft, die sich dann die Oberschenkel kühlen mit den, also so, wo es brennt quasi.
Stimmt,
mit der Belastung. Nee, das ist gefühlt wurscht. Vielleicht gibt es da Studien, die habe ich aber nicht vor Augen.
Okay, also wichtig ist, dass man quasi dann den Körperkern erwischt, dass man möglichst große Flächen kühlt und nicht zum Beispiel wie bei Kälte, dass man dann die Extremitäten wärmt. Das kennt man ja, ne? Dass man dann eigentlich nur die Hände, den Kopf, die Füße so schützt. Das ist dann jetzt aber nicht so relevant, logischerweise.
Nee, da ist Kälte anders, weil die Extremitäten ja schneller kalt werden, ist eher, dass ich das wärmen möchte. Und bei Wärmeabgabe ist es anders.
Ja.
Also da will ich eher viel Fläche bzw. die Flächen haben, die viel Wärme abgeben.
Ja.
Und da versuche ich dann zu unterstützen.
Quasi. Okay. Und du meintest jetzt, subjektive Kühlung bringt auch etwas, ja? Also
ja.
Warum?
Ja, also wir haben das Zentrum im Hirn, was für Temperaturregulation zuständig ist. Das kriegt Informationen vor allem über thermoregulatorische Sensoren, die eng am zentralen Nervensystem sitzen, also Rückenmark und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt Regionen mit einer hohen Dichte an diesen Rezeptoren kühle, oder beziehungsweise, nächste Thema, ich greife es mal direkt auf, ohne dir vielleicht vorweggreifen zu wollen, einreibe mit Mentholgels und Salben beispielsweise, dann ist das kein kühlender Effekt, weil dieses Menthol nicht dazu führt, dass die Wärmeabgabe besser wird. Aber das Menthol führt dazu, dass die Sensoren denken, es ist ein Reiz, dass die Sensoren denken lässt, dass ein Kühleffekt stattfindet.
Mhm.
Und das ist total interessant. Also das hat keine physiologischen Kühleffekte, aber dadurch, dass die Haut sich kühler anfühlt, auch durch Luftzug dann logischerweise und alles, was dazugehört, kommt es zu einer Leistungssteigerung. Bei relativ kurzen Belastungen. Also so 20 Minuten, spätestens 30 Minuten ist der Effekt dann, weil die Physiologie dann überhand nimmt, weg. Aber durch diese Mentholcremes oder Menthol, es gibt auch so Sprays, die Menthol-Dinge in sich haben, habe ich eine Leistungssteigerung, gibt es Studien von so 6% Leistungssteigerung.
Oha.
Das ist interessant eigentlich. So vielleicht für einen Endspurt quasi.
Ja, absolut.
Kilometer. Das funktioniert. Aber auch hier gibt es auch Studien, die zeigen, dass ich versuchen sollte, relativ viel Fläche, in dem Fall mit Menthol, zu erwischen. Also wenn ich nur die Stirn einreibe beispielsweise, ist die Fläche zu klein, als dass die Sensorik das positiv wahrnimmt. Also man versucht dann mindestens mal Gesicht, Nacken, Arme, gegebenenfalls möglichst viel Haut zu erwischen.
Ja, okay.
Aber auch Gesicht mit viel, Gesicht, wenn ich eine kleine Fläche habe, ist Gesicht tendenziell gut, weil viel Sensorik da ist, die dann das als kühlend empfindet.
Okay, ja, dann bleiben wir doch gleich mal beim Menthol-Hack. Super spannend, dass das tatsächlich doch eine Wirkung hat. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil ich habe natürlich, ne, also wie die Hersteller jetzt ihre Produkte bewerben, so kann man halt nicht immer trauen, sage ich jetzt mal. Aber das ist ja total spannend. Und wie sieht's mit der oralen Einnahme von Menthol dann aus? Weil es gibt ja auch Menthol-Gels, es gibt Menthol in Getränken. Kann das dann beim Kühlen der Körperinnentemperatur helfen? Mhm. Oder ist das dann auch der subjektive Effekt?
Ja, es ist subjektiv. Und das sogar noch besser als die Cremes, ehrlicherweise. Also interessanterweise. Okay. Also wenn ich wählen müsste, dann nehme ich so ein Menthol-Gel oder in irgendeiner Form im Getränk zu mir.
Okay.
Ist noch besser als die Cremes.
Krass.
Deutlich. Ja. Aber auch nicht physiologisch, ne? Also es ist ein perceptional Ding, kein physiologischer Effekt.
Okay, also es gibt wirklich überhaupt keinen physiologischen Effekt durch das Menthol, aber es gibt den subjektiven Effekt, genau, der dann tatsächlich trotzdem zu einer Leistungssteigerung führen
absolut,
kann.
Absolut,
absolut. Faszinierend.
Aber wenn ich trinken will, oder anders, ich fange andersrum an, ich kann die Körperkerntemperatur durch Getränke schon kühlen, wenn ich Eis, Slushies oder irgendwas zu mir nehme. Das funktioniert.
Okay.
Also wenn ich eiskalte Getränke zu mir nehme, ist es gut. Auch hier bitte wieder vielleicht, wie soll ich sagen, ist Disclaimer das richtige Wort, bitte nicht im Wettkampf ausprobieren, auf einmal Eis zu lutschen.
Ja.
Das ist für den Magen nicht so ohne.
Ja, absolut wichtig, ja. Okay, also man kann sich tatsächlich durch dann Slushies zum Beispiel die Körperkerntemperatur, also man kann sie niedriger kriegen.
Genau.
Würde das dann auch als Pre-Cooling-Strategie funktionieren, dass man das nimmt und dann losläuft und dann länger kühl bleibt? Oder ist das was, was dann aktiv erst während des Laufs funktioniert?
Es gibt viele Studien, die schön den Effekt, den positiven Effekt von Pre-Cooling-Methodiken zeigen. Was ich ja dann mache ist, egal, es gibt auch diese Kühlwesten, ne, die manche vorm Rennen dann an, super, alles gut. Ich habe dann allerdings das Problem, was heißt Problem? Das ist kein langanhaltender Effekt per se, sondern ich kühle meine Körperkerntemperatur vielleicht von 36,5 auf 36 erreicht man fast nicht. Aber ich habe einen kleinen Effekt und das Gap bis dann 38,5 erreicht, ist halt ein bisschen größer.
Stimmt.
Aber es ist kein langanhaltender Effekt im klassischeren Sinne. Also die Körperkerntemperatur wird nicht insgesamt langsamer steigen, nur dieses 0,3, 0,4 Grad habe ich halt mehr Zeit quasi.
Okay, also irgendwann wird man trotzdem bei dieser Körpertemperatur angekommen sein.
Genau, und du musst auch überlegen, wie viel Slushy trinke ich? Lass es 0,2, 0,3 sein, wenn überhaupt.
Stimmt.
Das ist halt auch in so einem Magen, in so einer jetzt schon warmen Umgebung im Bauchbereich, dann der Effekt von 0,2, 0,3 ist gut, fühlt sich gut an, ist auch, aber ist nicht immens, ne? Das muss man auch ganz klar sagen.
Ja, und wäre es dann, wenn man jetzt aber trotzdem eins von diesen Cooling, Produkten verwenden will, sinnvoller, die Slushies zwischendurch zu trinken oder halt sowas wirklich wie so eine Kühlweste oder so kühle Pflaster. Es gibt ja auch welche, die 8 Stunden oder so halten, ne, theoretisch, sich das dann sowas ranzubringen am Körper.
Tja, gute Frage. Ich glaube, das ist was Individuelles.
Ja.
Wobei eine Weste natürlich einen extrem großen Bereich dann hat mit Rücken und Bauch, dann würde ich die erstmal vorziehen, bringt halt wieder Gewicht mit sich beim Lauf. Das ist eher sowas Pre-Cooling-Geschichte, beziehungsweise ich nenne das mal Intercooling. Wenn ich es im Laufen jetzt nicht ganz so häufig, aber wenn ich Vorlauf, Zwischenlauf, Finale und so habe und da nicht so viel Zeit dazwischen hätte, ist jetzt Lauf relativ unspezifisch. Das sind so Geschichten. Ich habe das gesehen bei vielen Leichtathleten, technische Disziplinen, wo Körperkerntemperatur gar nicht das Riesenthema ist, aber die halt einfach, um auch leistungsfähig im Kopf zu bleiben, dass die Körperkerntemperatur schön unten bleibt zwischen ihren Sprüngen beim oder Würfen Kühlwesten anhaben.
Okay. Aber sowas wie Kühlarmbänder und so ist wahrscheinlich nur Spielerei, weil es zu klein ist, ne?
Ja, aber es ist auch was perceptional, ne? Ich meine, wenn ich überlege, ich habe hier so ein Armbändchen dran, auch mit relativ viel Sensorik hier, kennt man ja, wenn man von Babyflaschen guckt, wie heiß die wirklich sind, ist hier viel Thermosensorik.
Ah, okay.
Das fühlt sich super an hier am Arm.
Ah.
Perceptional, super, aber der Bereich bringt nicht viel Körperkern physiologisch runter.
Okay, deshalb, weil man so sehr dort spürt.
Ja, du hast relativ wenig Haut, ne?
Stimmt. Und
sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell auch Blut und viel Sensorik in dem Bereich,
Okay, also hat es irgendwie doch Sinn, warum es dort ist, aber halt, wie du sagst, es ist so ein bisschen der subjektive Effekt, der dann irgendwie durchgreift.
Ja. Bin kein Psychologe, aber nicht zu unterschätzen, ne?
Total, super spannend.
Super gut, ja.
Krass, wie man den Körper austricksen kann.
Ja.
Und bei den Mentholprodukten gibt es da auch irgendwelche Risiken? Also könnte jetzt zu viel Menthol im Gel oder im Getränk auch irgendwas Negatives mit sich ziehen oder dürfen wir da wild gehen?
Nee, ich bin auch kein Ernährungsexperte, aber jetzt habe ich die Mengen gar nicht im Kopf, die da in diesen Cremes beziehungsweise in diesen Gels sind. Das sind 0,0 irgendwas Anteil. Aber ich, so wie ich Menthol kenne, ist das irgendwann dann halt auch nicht mehr gut für den Magen-Darm-Trakt.
Okay. Man muss ein bisschen testen, dann wahrscheinlich, ob man das Menthol verträgt. Also wie du gesagt hast, auf jeden Fall nicht erst im Wettkampf testen. Und früher loslegen.
Absolut. Definitiv, okay.
Ja. Ja, spannend. Dann haben wir das Thema Körperkühlung ja jetzt schon ziemlich detailliert behandelt. Lass uns mal gerne in die Hitzeanpassung direkt gehen. Da hast du ja schon gesagt, also hast du es schon ein bisschen vorweggenommen, ganz am Anfang, dass in der Mitte Mittagshitze zu trainieren jetzt vielleicht nicht das Schlauste ist. Aber man hört immer so den Mythos, wer in der Mittagshitze trainiert, der passt sich am schnellsten im Endeffekt an. Ja, wie sieht's da aus?
Ist auch nicht verkehrt, ehrlicherweise. Also ich muss mich der Hitze aussetzen oder andersrum formuliert, ich muss meine Körpertemperatur hochbringen, dass mein Körper sich anpasst. Und die Mittagshitze ist halt am heißesten am ganzen Tag, sodass der Körper dann relativ schnell aufheizt. Man muss überlegen, man sagt so bei 28 Grad Außentemperatur, fängt schon an, dass der Körper kämpft, weil während Belastung so viel Wärme produziert wird, dass es ihm halt natürlich schwerer fällt, die loszuwerden. Und da ist so 28 Grad so der Cut-off, wo er spätestens anfängt aufzuheizen. Mhm. Optimale Marathontemperatur ist ja so 13, 14 Grad Außentemperatur. Ne? Ja. Das ist ja schon, also Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied, genau. Und wenn ich in der Mittagshitze laufe und jetzt, ja, schlechtes Beispiel gerade, das bedeutet, aber und dann ist es auf einmal 35 Grad in der prallen Sonne und ich laufe noch durch die Stadt und nicht durch den Wald oder irgendwie sowas, dann wird die Körperkerntemperatur wahnsinnig schnell bei 38, 39 und höher sein, was dann für die Ermüdung, also für die Belastung des Körpers nicht clever ist, ganz einfach. Das geht mal, das, klar, da passiert doch nichts, wenn ich das mache. Zur Not sagt der Körper mir, so ist Ende, da muss ich nach Hause gehen, die letzten Meter. Aber das ist ja nicht das, was ich möchte. Ja. Also ich würde immer davon abraten, einfach weil es zu belastend ist. Ob ich jetzt am Strand liege, 3 Stunden und auf einmal umkippe wegen dem Hitzeschlag oder weil ich mir in den Kopf setze, ich muss 1 Stunde mittags laufen gehen, das kann immer passieren. Ich würde aber abraten, weil es einfach keinen mehr Nutzen hat, als wenn ich morgens um 10 laufen gehe und da ist es in Anführungsstrichen nur 28, 29 Grad Außentemperatur und ich schaffe es trotzdem, eine gute Stunde laufen zu gehen und meine Körpertemperatur in die Bereiche zu bringen, wo der Körper sagt, jo, ich reagiere jetzt einfach mal mit Anpassungseffekten.
Hm. Wäre es dann nicht eigentlich, wenn man es jetzt ganz gründlich machen möchte, am smartesten wirklich die Körperkerntemperatur beim Training dann zu messen? Also vielleicht die ersten Einheiten einen Thermometer dabei zu haben, auch als HobbysportlerIn?
Ja, so nervig das dann ist, wäre das clever. Definitiv, absolut. Okay. Ich meine, wenn ich jetzt kriegt man das ja vielleicht hin, wenn man nicht unbedingt beim Querfeld einläuft, dass man beim Laufen, das Ding dauert ja 1 Sekunde, ne? Vorsichtig ins Ohr draufdrücken, gucken. Ja. Muss man nicht mal anhalten eigentlich, wenn man mal ehrlich ist.
Und, stimmt.
Aber klar, es wäre durchaus sinnvoll, das zu machen.
Mhm. Okay, wie können wir das Hitzetraining dann ein bisschen effektiver gestalten? Du hast ja schon gesagt, so 3 Einheiten braucht man auf jeden Fall, um eine Anpassung zu generieren. Mhm. Weiß man da auch irgendwie, wie die Dauer sein sollte von solchen Einheiten? Die Intensität hast du ja schon angesprochen, sollte niedrig sein. Also bitte keine Intervalle.
Ja, in der nicht, Hitze, nee, genau. Ja.
Genau.
Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde. Also jetzt sind wir natürlich wieder die Frage, bei wem sind wir? Wenn jemand anfängt zu laufen und nur 30 Minuten durchhält, schicke ich dir nicht 1 Stunde in die Hitze. Aber so ambitionierte Läufer, länger als 1 Stunde braucht es dann gar nicht, ehrlicherweise. Vor allem nicht die ersten 2, 3, 4 Einheiten, die ich da mache. Das ist völlig ausreichend. Vielleicht nochmal, Herzfrequenz hatten wir gesagt, würde ich immer empfehlen zu kontrollieren. Und nicht wundern, die wird im Laufe der Stunde verhältnismäßig stark steigen, auch wenn ich ein gleichmäßiges Tempo, lockeres Tempo durchlaufe. Das ist auch wieder ein physiologischer Effekt. Wenn ich laufe und einen Flüssigkeitsverlust habe, dann wird das Blut dickflüssiger. Ne? Also die Flüssigkeit, die ich dann verliere durch Schweiß in erster Linie, führt dazu, dass Plasmavolumen abnimmt im Blut. Das Blut wird zähflüssiger und damit fällt es dem Herzen schwerer zu pumpen. Ganz banal. Ach so. Und dadurch muss es dann schneller pumpen, weil irgendwann die Kraft des Herzens halt nicht mehr, also das Schlagvolumen wird nicht mehr zunehmen, aber dadurch wird die Herzfrequenz zunehmen und dann, das nennt man Cardiovascular Drift, also die Herzfrequenz driftet so nach oben im Laufe der Stunde. Wenn das weniger wird, ist das auch ein schönes Zeichen, dass ich so langsam adaptiere zu dem Ganzen. Ist ein bisschen tricky. Ja. Aber das kann ich kontrollieren oder sollte ich kontrollieren. Dann laufe ich los bei einer 140er Frequenz und komme bei einer 170er am Ende der Stunde raus. Ist erstmal nicht schlimm, ist ein ganz normaler physiologischer Effekt.
Okay, und dann kann man sich quasi die nächsten Einheiten angucken und wird dann hoffentlich feststellen, dass das nicht mehr ganz so hoch ansteigt.
Genau, richtig. Okay. Ja, genau.
Okay, also Herzfrequenz und Körpertemperatur können wir prüfen. Können wir sonst noch in irgendeiner Weise ja den Körper tracken oder ja feststellen, ob wir jetzt effektiv trainieren?
Effektivität weiß ich nicht, also subjektiv immer, ne? Also einfach das ist. Das sind so die Parameter, die ich im Alltag tracken würde. Ich würde auch mal gucken, wie ich schwitze. Also ergo, wie ist mein Flüssigkeitsverlust? Wir haben eben gesagt, trinken beim Training, klar, immer. Dann wird dieser Drift übrigens auch nicht so stark ausfallen. Das muss ich halt auch bedenken, ne? Wenn der auf einmal besser wird, weil ich auf einmal 3 Liter getrunken habe in der Stunde, dann ist das kein physiologischer Effekt. Wichtig. Aber das nur nebenbei. vorher, nachher wiegen. Total banal. Einfach nur Flüssigkeitsverlust tracken. Wenn ich dann einen halben Liter getrunken habe, kann ich das ja dementsprechend dann abziehen von meinem Flüssigkeitsverlust. Aber einfach nur gucken, wie viel Flüssigkeit verliere ich eigentlich? Bin ich ein viel, bin ich ein wenig Schwitzer? Wenn ich mich an die Wärme anpasse, will ich irgendwann mehr schwitzen. Also der Körper wird mehr schwitzen. Das ist einer dieser thermoregulatorischen Effekte, mit denen er was eine Anpassung ist, mit der er auf Hitze reagiert. Das will ich. Das ist sehr gut. Das lässt mich ja Hitze besser aus dem Körper abtransportieren und loswerden. Man muss halt nur bedenken, ich habe einen extremen Natriumverlust dann damit. Das heißt, im Umkehrschluss Flüssigkeit nachführen sowieso, aber bitte nicht nur Wasser, sondern mindestens mal Natrium in irgendeiner Form mit einführen.
Ja, Flüssigkeit auf jeden Fall auch ein ganz wichtiges Thema. Darüber können wir auch gleich nochmal sprechen, damit wir da keine Fehler machen. Vielleicht nochmal zu der Empfehlung, dass man immer morgens trainieren sollte, um sich möglichst schnell dann an die Hitze irgendwie anzupassen. Gibt ja, wie gesagt, das eine Lager, das dann irgendwie bei der Mittagshitze raus will. Die andere Hälfte sagt halt, wenn man die Hitze reduzieren möchte, dann morgens und nicht unbedingt abends. Gibt es da irgendwie erwiesenermaßen Vorteile in den frühen Morgenstunden statt in den Abendstunden zu trainieren?
Kenne ich nichts, ehrlicherweise. Okay. Für mich ist das einfach nur angenehmer, weil normalerweise es noch nicht so aufgeheizt ist. Also das ist aber mein Denken. Das ist nicht gesichert oder sonst irgendwas. Mit Ozon ist vielleicht noch nicht ganz so hoch.
Stimmt.
Ich habe die Wärmestrahlung vom Asphalt noch nicht ganz so extrem von unten kommend sozusagen. Also,
ja, in der Stadt auf jeden Fall gefühlt wirklich immer kühler morgens. Das stimmt.
Also das ist eigentlich der Punkt. Ich finde es kontrollierbarer ganz einfach. Aber ich kenne da nichts Wissenschaftliches.
Okay, gut. Also theoretisch, wenn wir nun mal Nachteulen sind, dürfen wir auch abends raus.
Vielleicht nicht.
Solange wir halt nicht um 1 Uhr mittags bei 35 Grad rumhuschen.
Würde ich nicht, ja, hast recht.
Ja, okay. Mal auch noch eine andere Frage. Wir sprechen ja auch so ein bisschen hypothetisch davon, dass man gleichmäßige Temperaturen dann hat. Also, dass man, weiß ich nicht, 30 Grad auf einmal draußen hat und dann sich langsam dran gewöhnen muss. Mhm. Aber wenn wir jetzt den Idealfall hätten, dass die Temperaturen wirklich super gleichmäßig von Woche zu Woche einfach steigen und wir unser Training ganz normal fortführen, würde so eine Anpassung schon automatisch passieren, oder? Oder bräuchten wir dann auch nochmal separate Hitzetrainingseinheiten?
Nein, machst du ja dann in dem Moment. Ne? Okay. Also, nee, brauchst du nicht. Wenn ich immer im Fitnessstudio auf dem Laufband trainiere, in einem klimatisierten, dann können die Temperaturen draußen noch so wüst sein, dann werde ich mich in meinem Training natürlich nicht an die Hitze anpassen, wenn ich immer im klimatisierten Fitnessstudio trainiere. Aber jetzt darf man auch nicht vergessen, wenn immer 30, 35 Grad draußen sind, ich halte mich ja auch draußen auf. Also mein Körper akklimatisiert ja auch, wenn ich keinen Sport in der Hitze mache.
Stimmt.
Also es ist nicht ganz so extrem und nicht ganz so schnell, aber ich habe eben gesagt, ich kann auch einigermaßen in Hitze, wenn ich akklimatisiert bin. Wenn wir in Urlaub fahren, wir fahren oft nach Südfrankreich, meistens auf dem Campingplatz, dann sind die ersten 2, 3 Tage für mich die Hölle, ohne dass ich da Sport mache. Und dann wird es aber besser.
Ja, okay.
Ohne den Sport. Also ich akklimatisiere ja immer.
Ja.
Anders.
Stimmt, auch richtig wichtiger Punkt, dass man natürlich auch, wenn man einfach nur draußen spazieren geht, eine gewisse Adaption
hat. Genau. Ja. Nicht in dem Maß, muss man natürlich fairerweise auch sagen. Also beim Spazierengehen werde ich schon irgendwas passiert da, aber ich werde nicht meine Körperkerntemperatur auf 38,5 Grad oben haben.
Ja.
Ne? Aber klar, in irgendeiner Form wird der Körper sich an Wärme schon anpassen.
Okay. Und wenn es jetzt doch irgendwie den blöden Fall gäbe, dass wir irgendwie uns eine Überhitzung zuziehen, vielleicht wollen wir da auch noch ein paar so Warnhinweise verlieren. Woran erkenne ich denn eine Überhitzung oder wann sollte ich denn das Training abbrechen, wenn ich jetzt doch merke, das war jetzt, die Körperkerntemperatur ist zu weit oben und schon zu lang.
Wenn ich nicht gemessen habe, abgesehen jetzt vom Leistungsverlust, der dann wahrscheinlich irgendwann eintritt, ist so ein Klassiker, den man auch immer wieder liest, Hitzekrämpfe. Also mehr Krämpfe quasi als sonst in der belasteten Muskulatur. Mhm. Das ist in erster Linie Natriumverlust.
Okay.
Dann auch. Dann, das sind erste kleine Warnhinweise vom Körper, mhm. wenn ich die anderen nicht gemessen habe, quasi. Ja. Mit Leistungsverlust. Und wenn es dann irgendwie weitergeht mit Unwohlsein, Übelkeit, Schwindel, bisschen zu übergeben, dann sind wir irgendwann, eine Überlastung ist es noch nicht, ja, oder doch vielleicht eine Überlastung, aber dann spätestens und beim Hitzschlag, gut, dann ja. Der klassische Hitzschlag ist dann eh sehr, sehr klar. Spät.
Okay, aber wenn man jetzt tracken würde, zum Beispiel die Herzfrequenz oder immer mal wieder einfach, sag ich mal, auf die Uhr guckt, ja. Wenn man da jetzt merkt, die Herzfrequenz steigt sehr rasant an, wäre das auch schon so ein Zeichen, dass man langsamer machen sollte oder ist das eigentlich, wenn es einem gut geht, kein Problem?
Gefühlt, wenn es einem gut geht, jetzt kommt der Masochist in mir durch, finde ich das noch kein Problem.
Okay, no pain, no gain.
Ja, also ich meine, allerspätestens, wenn ich meinen Dauerlauf in Zone 2 mache und die Herzfrequenz steigt an, in Hitze ist völlig normal, ist völlig in Ordnung. Wenn ich dann aber irgendwann bei einer HF Max angekommen bin, dann sollte ich vielleicht mal überlegen, ob ich ein, zwei Minuten langsamer laufe, die Kilometer. Aber
richtig.
Also es ist jetzt leicht gesagt im Podcast und ich kenne ja auch die ganzen Spezialisten, auch bei mir in der Laufgruppe im Dorf, ne? Aber im gesunden Menschenverstand macht man dann halt ein bisschen langsamer.
Stimmt, ja. Ja. Das gut, also auf jeden Fall auf den Körper hören. Ne?
Genau, und, bitte.
Das ist man darf Pausen machen, das mache ich zum Beispiel auch manchmal, wenn es wirklich dann schnelle Hitzeansteigungen gibt, dann gehe ich halt wirklich einfach ein paar Meter und so. Das hilft meistens auch schon ziemlich gut, finde ich zumindest. Da muss man jetzt nicht auf Teufel komm raus das Training durchziehen.
Richtig. Absolut.
Okay, dann lass uns gerne nochmal auf das Thema Flüssigkeit und auch vielleicht auf Verpflegung kommen. Du meintest ja schon, so Natrium ist auf jeden Fall ein Problem. Man hört ja immer die Behauptung, wer viel schwitzt, trainiert gut. Was kann man dazu sagen? So, weil du hast ja gesagt, die Menge an Schweiß hat schon durchaus sagt was aus über den Training.
Also ausdauertrainierte Athleten, Athletinnen schwitzen mehr grundsätzlich. Das hat was mit Thermoregulation zu tun. Und auch wenn ich ein wenig Schwitzer bin, von Natur aus wird das mehr, wenn ich denn vor allem in heißen Temperaturen oder wenn ich Anpassungen an Hitze hinbekomme, ist viel mehr Schwitzen ein Effekt. Das möchte ich ja eben, um die Temperatur loszuwerden. Das geht auch relativ schnell in der ersten Woche an Hitzeanpassung funktioniert das schon. Wie gesagt, man muss dann halt gucken, also 1 bis 2 Liter pro Stunde kann schon sein. Das heißt, das sehe ich auch auf der Waage. Deshalb ist dieses Wiegen ein ganz banales Ding, was ich gut mal machen kann. Wie gesagt, wichtig ist dann, wie viel Natrium ich verliere. Und das ist auch individuell. Also ich kann jetzt nicht sagen, in einem Liter Schweiß sind immer 800 bis 3000. Das kann man testen. Das gibt auch im Internet so kommerzielle Kits, wo man wirklich guckt, wie viel Natrium verliere ich. Was für ambitionierte Leute gar nicht so schlecht ist, um zu gucken, wie die Getränke dann am cleversten zusammengestellt werden sollen. Das würde ich auch empfehlen. Ehrlicherweise habe ich da wenig Erfahrung mit, welches Kit dann gut ist. Da müsste man sich vielleicht mal ein bisschen hergoogeln. Aber das ist durchaus zu empfehlen. Gerade auch für Leute, die grundsätzlich viel schwitzen.
Ja.
Dass man einfach mal guckt, wie viel Natrium verliere ich.
Ja, also prinzipiell sind diese Kits jetzt kein Scam. Man kann, wenn man ein gute Quali findet, damit arbeiten und dann herausfinden, wie es aussieht mit dem Elektrolytnachschub.
Ja, sehr gut. Also wie gesagt, das sollte man auch. Also man hört es ja immer wieder leider, ne, durch Todesfälle beim Marathon am Ende und dann heißt es ja, die haben aber getrunken und dann war dann im Zweifel nur Wasser. Wenn es dann zu einer Hyponatriämie kommt, hat es ja auch noch auf deiner Liste, glaube ich.
Nimm's mal
vorne weg. Also das Problem ist, wenn ich nur Wasser trinke und der Elektrolythaushalt nicht mehr richtig ist. Also nehmen wir mal, wie erkläre ich es am cleversten, wenn ich meine Flüssigkeit im Körper immer weiter verdünne, sozusagen Schweiß geht raus, Elektrolyte, Salze gehen raus und ich führe nur Wasser nach, dann habe ich irgendwann halt nicht mehr das richtige Gleichgewicht von Salz im Wasser im Körper. Und gerade dieses Natrium, was ausgeschwitzt wird, führt dann dazu, dass mehr Wasser in die Zellen fließt. Und dadurch schwellen die an. Und das wird dann gerade im Gehirn halt zum Problem, was dann zu Best Case nur Kopfschmerzen führen kann, aber halt bis hin zum Todesfall führen kann, wenn da dieser Wasserhaushalt, beziehungsweise der Elektrolythaushalt völlig gestört wird. durch viel Schwitzen und falsche Flüssigkeitszufuhr.
Also quasi kann man nicht sagen, je mehr trinken, desto besser. Jedenfalls nicht nur Wasser.
Genau.
Und weiß man, ab wie viel reinem Wasser dann quasi so eine Hyponatriämie eintritt?
Nee, also ich nicht. Das weiß ich nicht. Man sagt aber spätestens bei einer Stunde Belastung, spätestens ab einer Stunde trinken. Also wenn ich weiß, ich belaste länger, auch schon früher anfangen zu trinken. Aber so bei einer Stunde und länger muss ich trinken. Ich meine, wenn ich viel schwitze und in einer Stunde 2 Liter verliere, passiert normalerweise ja noch nichts. Aber wenn ich weiß, ich bin 90, 120 oder Marathonzeit unterwegs, dann fange ich früh an zu trinken in kleinen Mengen und fange auch schon früh an, dementsprechend Elektrolyte nachzuführen. Natrium, Kalium, Magnesium, da muss ja nicht nur Natrium drin sein, ne? Also verschiedenste Elektrolyte, die da drin sind. Und normalerweise haben das die Hersteller ja in ihren Sportgetränken.
Das stimmt, wenn man fertige Sportgetränke nimmt. Genau, das ist meistens eine gute Mischung, das stimmt. Genau. Ja. Okay, aber eigentlich ist schon so das große Problem das Natrium. Die anderen Elektrolyte erzeugen nicht diesen körperlichen, also ne, zum Beispiel jetzt, so dass man umkippt oder so. Oder spielen die mit rein?
Spielen mit rein, mit Sicherheit, aber wir verlieren halt in erster Linie Natrium.
Ja.
Also klar verlieren wir auch andere, wie Kalium und so weiter, aber es ist nicht in den Massen dann, als das, also erst wirkt Natriumverlust quasi sozusagen.
Ja, verstehe. Deswegen ist ja auch so, dass Salz irgendwie im Wasser mit drin erstmal das Wichtigste, was man damit reinpacken sollte.
Okay. Ja, genau.
Okay, also viel trinken, aber auf jeden Fall nicht auf Elektrolyte verzichten. Also reines Wasser machen vielleicht eher auch AnfängerInnen falsch. Ich glaube, die meisten Leute, die länger laufen, wissen schon, so Elektrolyte sind wichtig. Ja. Aber gerade am Anfang hat man das vielleicht noch nicht so sehr auf dem Schirm, wenn man dann seine ersten Hitzeeinheiten macht. Auf jeden Fall da dann ja gut verpflegen und Verpflegung nicht vergessen. Genau.
Sehr gut. Ja. Absolut. Und nicht das Kohlenhydrat oder nicht das Powergetränk über den Kopf kippen, immer gucken, in welcher Flasche das
ist. Stimmt. nicht das Falsche über den Kopf kippen. Richtig. Okay, dann lass uns gerne noch ein bisschen auf so Kleidung, vielleicht auch Sonnenschutz gucken, weil was ich immer sehe, also ich habe das jetzt noch niemanden hören, also so Aussagen hören, aber ich sehe halt häufig, dass Leute im Sommer oder LäuferInnen im Sommer, gerade Männer, einfach sehr, sehr wenig Kleidung tragen. Hilft das uns in irgendeiner Weise, den Körper dann besser zu kühlen oder ist das eher dumm?
Ne, ja, jein. Der Kühlmechanismus des Körpers ist ja in erster Linie das Schwitzen, hatten wir ja gerade besprochen. Egal, was ich anhabe, es wird den Kühleffekt über den Schweiß verschlechtern. Je mehr ich anhabe, desto schlechter, muss man ganz klar sagen. Und da kann ich auch noch irgendwelche kühlenden Klamotten oder was da alles verkauft wird, immer anhaben. Es ist erstmal eine Verschlechterung. Physiologisch, beziehungsweise physikalisch. So, wenn ich dennoch mich vor der Sonne schützen will, was ja durchaus sinnvoll ist, ne, also das darf man ja auch nicht vergessen, wenn ich eine direkte Sonneneinstrahlung auf die Haut habe, dann ist das für die Haut extrem belastend. Plus, also erstens wird die Haut warm, das heißt, der Temperaturunterschied von Haut zu Luft wird schlechter. Und mit Hautkrebsrisiko brauchen wir gar nicht diskutieren. Das habe ich immer, wenn ich Sonneneinstrahlung habe. Wenn ich lange Klamotten dementsprechend trage, bietet sich vielleicht sogar erstmal an, habe ich jetzt gestern noch mal was gelesen, nicht eng anliegend, sondern eher ein bisschen schlabberig. Mhm. Dass der Schweiß, der dann da produziert wird, auch die Chance hat, die Hitze durch Evaporation dann loszuwerden.
Stimmt.
So, anders ist es, wenn ich, und jetzt sind wir so ein bisschen in Richtung dieses Stirnbands, was wir mal ganz am Anfang hatten. Es gibt ja schon Kleidung, die so ist, die wie soll ich das nennen, Kühlelemente verwoben hat in das Material, dass wenn ich da Wasser drüber kippe, dass dann schon die Temperaturunterschied zwischen Haut und Klamotte und außen so wird, dass die Temperatur besser abtransportiert wird.
Okay.
Also das heißt, oder das sieht man auch manchmal, ich denke immer wieder an einen Ironman Hawaii, wenn die teilweise mit weißen Ärmlingen fahren, wo die Sonne ein bisschen reflektiert wird, aber die gucken die ganze Zeit, dass das feucht bleibt, um die Temperatur besser abtransportiert zu bekommen. So, das sind dieses Für und Wider, ne? Also rein physiologisch viel Klamotte schlecht, aber wenn ich vernünftigen Stoff habe, kann das schon helfen, unter gewissen Umständen thermoregulatorisch zu arbeiten.
Ja.
Aber wirklich Kühleffekte gibt's nicht.
Ja.
Das muss irgendwie mit Wasser oder sonst irgendwie unterstützt werden.
Also nicht von alleine sozusagen. Also nur weil es jetzt heißt kühlende Stoff oder so, das ist dann nicht wörtlich zu nehmen sozusagen. Nee,
genau.
Okay.
Ja. Und es gibt ja auch dann, aber das ist eher was für kalte Umgebungstemperaturen, ne? Wolle oder generell schweißabtransportierende Stoffe, das will ich in der Sonne eigentlich erstmal nicht, beziehungsweise in warmen Umgebungstemperaturen, weil dann der Schweiß nicht kühlen kann.
Okay, also ist da dann mal die Baumwolle, also gut, Baumwolle ist natürlich viel hart beim Laufen, ja. So, aber so, ich glaube, aus dem Alltag kennt man es ja, dass dann zu Leinen oder Baumwolle getragen, also zu tragen geraten wird, das spielt dann im Sport keine Rolle, weil man den Schweiß haben möchte eigentlich.
Nee, eher nicht, genau,
Okay. Na gut, also so auf der einen Seite ja, wenig Kleidung natürlich, wie du aber auch angesprochen hast, Hautkrebsrisiko, das ist natürlich ein großes Ding, das passt vielleicht auch dann zu unserem letzten Mythos, und zwar das Thema Sonnencreme. Also manche Leute verzichten halt drauf, habe ich auf jeden Fall schon gehört, finde ich sehr krass.
Ja, absolut.
und das wird dann manchmal begründet damit, dass die Sonnencreme wohl die Thermoregulation oder das Schwitzen beeinträchtigen könnte. Ist da irgendwas dran?
Also ich schwitze gefühlt mehr mit Sonnencreme.
Also
ich schwitze nicht viel, aber unabhängig, egal, auch mit normaler Creme schwitze ich gefühlt mehr. Aber es fühlt sich nicht wärmer an, gefühlt. Aber ich schwitze einfach nur mehr. Wir hatten lange, lange die Idee, mal ein paar Studien dazu zu machen, genau aus dem Grund, weil man so denkt, hier irgendwie, man versiegelt die Haut so ein bisschen und dadurch kann ich nicht richtig. Ich habe jetzt mich in Vorbereitung auf den Podcast ein bisschen nochmal damit beschäftigt und es spricht nichts dafür, auch wissenschaftlich, dass eine Sonnencreme, die dafür gemacht ist, auch den Schweiß durchzulassen, einschränkende Effekte hat auf das Schwitzen. Es gibt natürlich Sonnencremes, die so Antitranspirant-Geschichten in sich haben. Das ist natürlich sehr schlecht, wenn dann die Poren quasi verstopft werden mit diesem Antitranspirant, dann ist ja genau der gegenteilige Effekt von dem, den ich will, erreicht. Aber eigentlich die guten Firmen beziehungsweise die Sonnencremes, die für Sport gemacht sind, gibt es ja, da spricht nichts dagegen, dass das aufgetragen werden, aus meiner Sicht, muss.
Ja.
und dass dann auch die Thermoregulation schlechter ist, gibt es keinen Hinweis darauf. Deshalb immer bitte eincremen.
Ja, also. Und notfalls dann halt wirklich, wie du sagst, auf Sportsonnencremes zurückgreifen. Ja, wenn man sich dann nicht ganz sicher ist, ob Produkt XY antitransparent drin hat, kann man ja auf jeden Fall dann die Sportsonnencremes verwenden.
Ja,
finde ich auch ganz wichtig. Es wird trotzdem oft vergessen, vielleicht auch gerade, weil in Deutschland denkt man so, wie heiß wird es wirklich? Aber das hat ja immer nicht so viel zu tun mit der UV-Einstrahlung. Nur weil es sich vielleicht nicht so heiß anfühlt, heißt es nicht, dass nicht die Sonne knallt.
Absolut, richtig, ja.
Hast du für unsere HörerInnen denn noch abschließend irgendwelche Tipps, die sie für ihr Hitzetraining sich mitnehmen können oder Warnhinweise oder noch irgendwelche abschließenden Fazits, die du gerne an unser Publikum richten möchtest?
Ich glaube, wir haben schon viel besprochen.
Ja.
Ich würde vielleicht zusammenfassend, also wenn ihr in Hitze trainieren möchtet, euch anpassen möchtet oder in Hitze trainieren müsst und euch anpassen möchtet, trackt gerade die ersten Einheiten, wo es heiß ist. Minimum mit Geschwindigkeit, Gefühl, Herzfrequenz, dass man einfach mal sieht, wie reagiere ich auf das, was da auf einmal anders funktioniert, bestenfalls mit Temperaturmessung, um den Körper nicht zu sehr zu belasten. Trinken.
Ja.
Mindestens mal nachher, wenn es irgendwie dazwischen in der Stunde laufen nicht funktioniert. Und in dem Zusammenhang guckt, dass die Regenerationszeiten passen.
Ja.
Weil einfach dieses Hitzetraining oder generell Belastung in Hitze den Körper deutlich, deutlich mehr schlaucht, als wenn ich halt nicht in Hitze irgendwas machen muss.
Also kann man sich da auf jeden Fall schon vielleicht erstmal als Merke nehmen, dass man bei heißen Einheiten, die gerade am Anfang natürlich passieren oder laufen in heißen Ländern, dass man dann nicht direkt am nächsten Tag zum Beispiel läuft, sondern sich erstmal vielleicht wirklich 48 Stunden Regenerationszeit gibt.
Ja, ich würde es schon machen, so schwer das fällt. Also wenn mal angenommen, ich fahre eine heiße Region, habe gemäßigte Temperaturen, Mitte 20, Anfang 20 Grad bei uns und möchte mich aber akklimatisieren und mache das mit diesen in vollen Winterklamotten auf dem Laufband beispielsweise, dann kann das auch nur jeden zweiten Tag sein und ich habe nach der dritten, vierten Einheit die positiven Effekte.
Okay.
Völlig in Ordnung. Und dann kann ich dazwischen ja in gemäßigten Temperaturen laufen gehen.
Alles richtig, gut. Also es ist wichtig zu wissen, dass der Effekt nicht sofort verloren geht,
nein,
wenn man gerade damit
anfängt. Nein, genau.
Okay. Ja, super. Christoph, also, schön, dass wir hier mal wieder mit ein paar Mythen aus der Laufwelt aufgeräumt haben. Vielen lieben Dank für deine gerne. Zeit und das schöne Gespräch.
Danke dir, immer wieder gerne.
Ja, gerne wieder. Alles klar, liebe HörerInnen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt uns das gerne durch ein Abo oder eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eurer Wahl oder auch auf YouTube. Da könnt ihr ja unser Video auch gucken. Die nächste Folge gibt es dann nächsten Freitag wieder und bis dahin bleibt gesund, passt in der Hitze auf euch auf und keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.